Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Talkshow, produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute wollen wir über Kriminalität in Mittelerde sprechen und ich habe mir wieder großartige Gäste geladen und die würde ich gerne einmal vorstellen. Zuerst haben wir Christian Weichmann. Du bist schon mehrfach hier zu Gast gewesen und kennst dich in fast allen Bereichen zu Tolkien aus. Soweit ich mal eine Frage hatte, ob hier oder auch in irgendwelchen anderen Zusammenhängen zu Tolkien, gab es immer irgendwelche Aussagen oder Debatten, die ich da mit dir führen konnte. Ich freue mich, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein kann.
Dann haben wir Julia Heumann. Du bist zum ersten Mal hier zu Gast und bist Mitglied des Paderborner Tolkien-Stammtischs, arbeitest als Krankenschwester im Justizvollzug, hast also tatsächlich auch einen gewissen Fachbezug bei der Beurteilung von Verbrechen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und der dritte im Bunde, Dennis Schubert-Dünkel. Du bist auch zum ersten Mal dabei, was Tolkien angeht, eher im Standardwissen unterwegs, wie du mir im Vorgespräch mitgeteilt hast. Dafür bist du allerdings Volljurist mit Staatsexamen und dementsprechend unser Experte für die Einordnung als Vergleich der Fälle aus Mittelerde in unser modernes Rechtssystem. Willkommen.
Ja, vielen Dank.
Dann möchte ich starten, wie jedes Mal, mit einer einfachen Ja- oder Nein-Runde. Und da würde ich als erstes Dennis fragen, gibt es irgendein ausformuliertes Recht, egal wo, also welches Volk, welcher Ort oder was auch immer, gibt es ausformuliertes Recht in Mittelerde? Ja oder nein?
Ja, bestimmt.
Okay, dann Julia, gibt es ausformuliertes Recht in Mittelerde?
Ich würde eher sagen, nein, gibt es nicht. Es gibt sicherlich mündlich irgendwelche Überlieferungen, wie man sich zu verhalten hat, aber ausformuliert würde ich jetzt eher zu nein tendieren.
Okay, dann als letztes, ja oder nein, Christian, ausformuliertes Recht in Mittelerde?
Kommt ein bisschen davon an, was du mit ausformuliertes Recht meinst. Also es gibt feste Regeln, die insofern halt wahrscheinlich eigentlich auch mündlich zumindest ausformuliert sind. Ob es irgendwo schriftliche Regeln gibt, schriftliches, würde ich eher nein sagen.
Okay. Waren lange Ja oder Neins.
Ja.
Aber ist beim Recht ja auch immer ein bisschen schwierig. Bevor wir dann jetzt aber komplett starten, würde ich gerne festhalten, einmal auch für die Zuschauer, dass wir Kriegsverbrechen in dieser Sendung komplett ausklammern, weil das würde halt einfach unseren Rahmen sprengen. Also wir werden uns nicht die ganzen Kriegsverbrechen angucken, die in den verschiedenen Kriegen geführt worden sind, sondern wir konzentrieren uns auf andere Themen. Und da fangen wir an mit Strafverfolgung und Justizsystem. Und zwar im Auenland. Das ist ja eher anarchisch-utopisch, also dementsprechend keine Rechtsgrundlage, aber auch keine Kriminalität, die es nötig macht. Dennis, die Frage an dich. Ist so etwas heutzutage denkbar oder vorhanden, beispielsweise in Kommunen oder auf Höfen, die autark leben, so kleine Siedlungen?
Also mir selbst sind diesbezüglich keine, zumindest nicht in Staaten bekannt, in Form beispielsweise einer Exklave, also dass sich da was innerhalb eines Staates gebildet haben könnte. Was es aber gibt, sind beispielsweise noch Naturvölker, die halt ihren Traditionen entsprechend leben, was eines anarchistischen Systems wohl am nächsten kommt. Genau.
So ganz utopisch, sage ich mal, oder ohne Rechtsgrundlage ist es ja auch nicht, weil die Sippen regeln ihre Angelegenheiten selbst. Das könnte man ja heutzutage jetzt so mit eher so Clanmachenschaften gleichsetzen. Und die Frage ist halt auch, es gibt halt ein paar offizielle Posten tatsächlich auch im Auenland. Ist ja halt so etwas bekannt, dass es offizielle Posten gibt, die aber nur im Krisenfall einschreiten?
Ja, es gibt, meine ich, sowas Ähnliches wie ein Bürgermeister oder so ein Dorfvorsteher, der im Falle von absoluter Gefahr die alleinigen Bestimmungsrechte besitzt. Ist, wenn ich mich nicht irre, aber da kann Christian wahrscheinlich mehr zu sagen.
Genau. Da wäre jetzt nämlich auch meine Frage an Christian. Also die entscheiden im Krisenfall, also wir reden hier speziell über den Bürgermeister von Michelbinge, den Thein vom Auenland und den Herrn von Bockland. Und die entscheiden im Krisenfall komplett alleine, was gemacht wird. Sind dir Fälle bewusst, wie zum Beispiel in der Schlacht von Grünfeld oder der Rückeroberung des Auenlandes, wo das auch mal problematisch war?
Eigentlich ist das, wüsste ich jetzt nicht, dass es mal problematisch war. Also ich wollte noch dazu sagen, also es gibt natürlich schon eine gewisse Rechtsgrundlage, weil sie sich ja auf das Recht des Königs von Arnor berufen. Sagen, das ist sie sind die Regeln des Königs, auch wenn sie sagen, das gibt irgendeine Rechtsgrundlage. Im Prinzip sind ja der Bürgermeister hat ja eigentlich auch nicht unbedingt im Krisenfall was zu sagen. Also der wirklich was zu sagen hat, ist der Thein, der dann das Heer sozusagen führt. Und damit also die militärische Macht hätte. Bisher wüsste ich jetzt, mir fällt jetzt nichts ein, wo das mal problematisch gewesen wäre. Weil eigentlich die Hobbits ansonsten ihre Sachen unter sich regeln können. Oder die jeweiligen Stämme untereinander oder die Familien untereinander das regeln können. Gut, sicher ein bisschen problematisch wurde die Sache dann halt im Ringkrieg, dadurch, dass halt da keiner gegen Saruman und seine Leute aufgetreten ist.
Okay, also da würdest du jetzt sagen, da fehlte dann tatsächlich ein Organ, was da hätte einschreiten können? Also da fehlte eine Judikative?
Ja, also es fehlte... Es hing halt daran, dass der Thein hat gesagt, ja, wir ziehen uns da raus, wir bleiben bei uns im Tuckland und wir haben damit nichts zu tun mit dem Rest vom Auenland. Der Bürgermeister hatte offensichtlich keine Durchsetzungsmacht. Im Bockland galt wahrscheinlich dasselbe, dass die gesagt haben, oh, ist ja alles auf der anderen Seite des Flusses, wir haben damit nichts zu tun. Insofern gab es da halt keinen, der Lotho irgendwie Einhalt gebieten konnte und wollte und es brauchte dann offensichtlich jemanden wie die zurückkehrenden Hobbits, die dann eine Vereinigung des Auenlands herbeigeführt haben oder zumindest eine Vereinigung der Leute, die in der Lage waren, was gegen die reingebrachten Menschen zu tun.
Okay, das ist auch eine super Überleitung zu einer funktionierenden Exekutive, was sie ja dann auch gemacht haben. Sie haben ja eingeschritten, haben dann militärisch sind sie dagegen vorgegangen. Natürlich gibt es eine solche Exekutive eigentlich auch im Auenland und die nennt sich halt die Landbüttel. Jetzt wäre meine Frage an dich, Julia, zum einen auch, weil du in deiner Freizeit auch in der Lagergruppe der Landbüttel bist. Tolkien beschreibt sie, oder sie sind eher so, ja, als Tratschverbreiter und Briefträger bekannt und weniger als Polizei. Was aber offiziell ihre Funktion sein kann oder soll. Im ganzen Auenland haben wir drei Gruppen und wir kommen summa summarum auf ungefähr 12 Büttel im Innendienst. Jetzt wäre natürlich meine Frage, bei eine Ausdehnung des Landes von 200 mal 250 Kilometern, die es ungefähr hat, das Auenland, sind da nicht 12 Polizisten im Innendienst ein bisschen flach?
Ja. Ja, also ich finde, Christian hat das eben schon ganz schön gesagt, weil die Hobbits ja viel untereinander, familienintern regeln. Und ich stelle mir dann so ein Landbüttel immer vor, ja, wie so diesen typischen Dorfscheriff, der halt bekannt ist, der sicherlich abends auch mal im Gasthaus mitsitzt und was mit trinkt und mit isst und mit dem man dann einfach Probleme bequatschen kann oder der dann dazu gerufen wird, wenn es Sachen gibt, die sich halt dann nicht mehr intern lösen. Ich denke jetzt so an diese typischen Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo dann tatsächlich eher so ein Schlichter kommt, der dann beide Parteien anhört und versucht, mit denen zusammen eine Lösung zu finden. Und unter diesem Aspekt würde ich sagen, da sind 12 Landbüttel tatsächlich ausreichend.
Okay, also deine Einschätzung wäre, der Sicherheitszustand im Auenland ist mit 12 Polizisten abgedeckt, ja? Habe ich richtig verstanden?
Genau, wenn wir jetzt mal das ganze Kriegsrecht rauslassen und wir von keiner Kriegsbedrohung von außen sprechen, sondern um diese inländischen, sag ich mal, Streitigkeiten, dann würde ich sagen, bei den Hobbits ist das durchaus ausreichend.
Interessant, also ich würde dem tatsächlich auch zustimmen, irgendwie schaffen die Auenländer das ganz gut, ihre Kriminalität gering zu halten. Deswegen schauen wir uns mal ein anderes Volk an, nämlich die Menschen. Und zwar Gondor greift ja auf eine sehr lange Tradition von absoluter Monarchie zurück, die Jahrtausende bis zur Gründung Numenors quasi zurückgeht. Jetzt würde ich gerne einmal von Dennis wissen, im Endeffekt ist es ja eine autokratische Regierung, die so eine Monarchie ist. Und da würde ich jetzt einmal eine gern neutrale Sicht der Dinge haben. Gibt es auch Vorteile eines solchen Rechtssystems? Also nicht, dass wir jetzt sagen, das ist gut, sondern was ist strukturell vielleicht auch ein Vorteil einer Autokratie, aber was sind vor allem auch Nachteile und wie kann man sie vielleicht auch in Gondor sehen?
Ja, na klar. Es gibt selbstverständlich Vorteile einer Autokratie und der wohl bekannteste oder der größte Vorteil ist die Vereinfachung von Prozessen. Wenn der Monarch oder der Autokrat etwas geändert haben möchte, dann ändert er etwas und muss nicht erst einen langwierigen Gesetzesänderungsprozess durchlaufen, wie es beispielsweise bei einer Demokratie der Fall ist. Also das ist wohl der größte Vorteil einer Autokratie. Aber auch die Langlebigkeit ist nicht zu verachten. Beispielsweise haben wir hier in Deutschland 4 Jahre immer, ob es jetzt 4, 6 oder 7 ist ja egal. Aber da hat man auch eine Planbarkeit. Man weiß, okay, dieser Herrscher wird jetzt für die nächsten hoffentlich 20, 30, 40 Jahre da bleiben und wir können aufgrund seines Charakters auch planen, wie er regieren wird. Was natürlich dann da auch mit reinspielt, ist diese vereinte Symbolik auch, die dahinter steckt. Das Volk ist in der Regel hoffentlich stolz auf seinen Herrscher und vereint sich auch dahinter. Wenn es das nicht mehr tut, dann stürzt es den in der Regel, aber da kommen wir gleich zu den Nachteilen. Und wir haben vor allem auch keinen Populismus in dem Sinne, dass man nur, um wiedergewählt zu werden, Meinungen verbreiten muss, die das Volk beispielsweise gefallen könnten, sondern man kann ganz klar so herrschen, wie man es für richtig hält. Und in den Händen eines guten Herrschers ist das auch gar nicht so schlecht neutral betrachtet. Dann gibt es natürlich aber auch erhebliche Nachteile. Zum Beispiel der fehlende Einfluss des Volkes, der einfach gar nicht da ist. Der König wird nicht gewählt, der König wird geboren. Sprich, das Volk muss auch mit dem leben, was der König oder der Autokrat ihnen bietet. Dazu haben wir auch keine, kein Leistungsprinzip. Der König wird geboren, beziehungsweise, ja, so wird es ja, es ist eine Blutlinie und unabhängig davon, ob der Nachfolger gut oder schlecht ist, er kommt auf den Thron, wahrscheinlich nur, weil er der erstgeborene Sohn ist. Und das zeichnet ihn nicht als guten Herrscher aus, vor allem wenn es noch als Kind auf den Thron kommt, dann haben wir ja eine Marionettensituation, dann wird er in der Regel einfach nur von irgendwelchen Ministern, die sich selbst die Taschen voll machen wollen, gelenkt, was durchaus ein Problem ist. Auch sind Autokraten häufig nicht so bereitwillig, dabei ihre Meinungen auch zu ändern. Beispielsweise, wenn sie einen Kurs fahren, den sie für richtig halten, einfach auch, weil er vielleicht auch für eine gewisse Elite Profit bringt und der Rest des Volkes darunter leidet, sind sie auch durchaus bereit, diesen Pfad weiterzugehen. Da kommen wir auch noch zu einem großen Problem. Alle Andersdenkenden in einer Autokratie müssen entsorgt werden, weil jeder Andersdenkende ist eine Gefahr des absoluten Herrschers und nur so kann ein Autokrat seine Macht letztlich halten durch eine Militärpolizei.
Finde ich sehr spannend, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, weil da würde ich jetzt gerne mal bei Christian auch nachhorchen. Gibt es eine solche, sagen wir, ja, Machterhaltung in Gondor, also dass halt politische Gegner entsorgt werden?
In Gondor ist das nicht überliefert. Man kann natürlich jetzt sich auf da zurückziehen, dass das gondorianische Überlieferungen sind, auf die wir zurückgreifen können, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Aber es ist ist eher, also in der Endzeit von Numenor könnte man sowas sehen, dass da halt die Gegner entsorgt wurden oder von verbannt oder geopfert wurden. Insofern, aber also in den Nachfolgestaaten von Numenor ist es dann nicht so dargestellt. Es heißt natürlich nicht, dass es nicht vorhanden sein könnte.
Ja, kommen wir zu einem nächsten Königreich der Menschen. Und da würde ich gerne bei dir bleiben, Christian, weil ich da tatsächlich von meiner Recherche her sehr wenig gefunden habe, nämlich zu Rohan. Es ist eine Stammesregierung und Verwaltungssystem, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, habe ich da sehr wenig zu gefunden. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen bei Rohan.
Ja, Rohan ist eigentlich so ein typischer feudalistischer Staat, also der, das, beziehungsweise Stammesstaat ist. Also der König hat im Prinzip die volle Macht, was sich halt negativ auswirkt in dem Moment, wo der König eben nicht so ganz bei der Sache ist wie und dann sich von anderen Leuten kontrollieren lässt. Rohan ist dann unterteilt in verschiedene Bereiche, die jeweils ihren eigenen Herrscher haben, aber jeweils innerhalb ihres Bereiches sind diese Herrscher die alleinigen Rechtsgeber. Und insofern, da gibt es eigentlich kein weiteres Recht außer dem des Herrschers.
Wir hätten jetzt noch eher Völker, von denen wir noch weniger wissen, was die Gerichtsbarkeit und so weiter angeht, als von Gondor und Rohan, weil es tatsächlich erstaunlich wenig dazu gibt, außer eben der Herrscher hat die Macht. Aber noch weniger wissen wir über Umbar, Harad und Run. Es sind da offensichtlich auch stammes- oder monarchische Regierungsformen. Da würde ich jetzt einfach mal eine offene Frage in die Runde und auch in den Chat geben, ob ihr da Theorien habt, was für Rechtssysteme, was für Judikativen, Exekutiven und so weiter ist, vielleicht in Umbar, Harad und Run gibt. Und sollte da jetzt auch euch nicht einfallen, also würde ich direkt zum nächsten übergehen. Also einmal.
Bei Umbar würde ich vielleicht vermuten, dass das sich ein bisschen an Ende Numenor orientiert, weil es ja eine numenorische Ausgründung sozusagen ist von den in Anführungszeichen bösen Numenorern, von den schwarzen Numenorern, die dann eben auf Ar-Pharason vertraut haben und aber nicht so weit, dass sie mit ihm gezogen sind, sondern da in dieser Ausgründung waren. Und insofern würde ich vermuten, dass das ein ähnliches System hat wie eben Numenor am Ende.
Ja, im Chat ist auch Stille. Dementsprechend gehe ich davon aus, es ist wirklich schwierig, zu diesen auch noch unbekannteren Völkern irgendwas zu finden. Deswegen würde ich übergehen zu den Elben. Auch bei denen erleben wir kaum Kriminalität, abgesehen von den Kriegstreibereien, die lassen wir ja außen vor. Aber welche Verwaltungsapparate und Justizsysteme finden wir dort? Vielleicht schauen wir uns ein paar Beispiele an, Julia. Wie sieht es in Lothlórien, Bruchtal und dem Waldlandreich aus? Die größten, bekanntesten Reiche zur Zeit der Geschichte des Herrn der Ringe.
Genau, da muss ich jetzt tatsächlich mal doch die Frage nochmal an dich und Christian zurückwerfen. Ich habe dazu tatsächlich nicht so furchtbar viel gefunden und auch nicht so viel furchtbares Eigenwissen. Deshalb gerne einmal so ein bisschen Input.
Ja. Christian?
Bei Bruchtal wüsste ich jetzt auch überhaupt nichts. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Vorstellung, dass da ein Rechtssystem wäre oder irgendwelche Probleme. Beim Waldland sieht man ja, dass also der Waldlandkönig Thranduil dann in der Lage ist, einfach mal zu sagen, hier diese Zwerge, die werden jetzt eingesperrt. Ohne weitere Begründungsnotwendigkeit. Also auch da hat man dann sozusagen die Autokratie. Ich bezweifle, dass irgendwer außer Galadriel und Celeborn, wenn Celeborn überhaupt, in Lothlórien was zu sagen hat.
Ja, ich finde genau diesen Punkt sehr spannend, dass wir in Lothlórien und Bruchtal quasi sehr mächtige Reiche haben, die allerdings in dem Sinne schon auch sehr dominant von einer Person, nämlich entweder von Elrond oder Galadriel, regiert werden, da aber trotzdem Friedensverhandlungen stattfinden. Und zum Beispiel in Bruchtal ja auch völkerübergreifende Räte gehalten werden. Wie würdet ihr das einstufen, dass jetzt halt so völkerübergreifende Debatten an Orten geführt werden, die halt doch sehr dominant eine Person im Vordergrund haben, die die Entscheidungen trifft? Also vielleicht da dann jetzt Julia?
Ja.
Also einfach, wie ist deine Einschätzung dazu, dass wir eine Person haben, die diese Gebiete schon sehr dominiert und da auch klare Entscheidungen für sehr viele trifft, aber da völkerübergreifende Entscheidungen getroffen werden, wie eben auch Elronds Rat halt oder der Weiße Rat, der ja auch in Bruchtal stattfindet.
Genau, also bei diesen Räten ist ja immer die Frage, wie sehr der Machthaber sich dann auch auf andere Meinungen einlassen kann. Weil es ist ja die eine Sache, ich kann einen Rat einberufen und sagen, ich höre mir die Meinung von allen anderen an, finde die aber total blöde und es interessiert mich eigentlich auch nicht und ich entscheide trotzdem am Ende. Oder ist es etwas, wo ich sage, okay, ich höre mir alle Meinungen an, diskutiere das auch komplett in der Runde aus und treffe daraufhin eine Entscheidung, wie es ja jetzt bei Elronds Rat zum Beispiel, finde ich, ja war. Da durften alle was zur Thematik sagen. Und klar, der Entscheidungsträger ist dann halt immer noch der Machthaber. Aber es wurden zumindest alle Meinungen berücksichtigt. Das geht ja auch anders.
Ja, da würde ich jetzt tatsächlich Dennis mal zu Rate ziehen, weil die Entscheidung, was da entschieden wird, die ist ja vorher schon beschlossen worden. Zwischen Gandalf und Elrond. So, der Ring muss vernichtet werden und wir lenken diesen Rat dorthin. Dennis, wie schätzt du das denn rechtlich ein, was da passiert ist? Es wurde ein offizieller Rat einberufen, aber die Entscheidung war schon gefallen.
Der Sinn und Zweck eines Rates ist es ja eigentlich, eine kollektive Entscheidung herbeizuführen. Und wenn das nicht erfolgt, weil quasi schon diese Entscheidung vorher getroffen wurde, ist die Kompetenz des Rates einfach komplett untergraben worden. Und würde dieses Verhalten nachträglich auffallen, dann müsste man die Entscheidung nach unseren Maßstäben hier in Deutschland aufheben und den Rat erneut einberufen und dann einen korrekten Ratsbeschluss herbeiführen. Einfach weil die beiden Strippenzieher quasi gegen die geltenden Gebote des Rates, die es bestimmt da in einer Form gibt, verstoßen haben.
Ja, und das finde ich auch wieder sehr spannend, weil im Endeffekt gab es keine klaren Richtlinien, an die sich dieser Rat halten musste. So, also im Endeffekt, so wie ich das jetzt einschätzen würde, vielleicht habt ihr da noch eine andere Meinung, wurde dieser Rat einberufen, nur um den Begleitschutz für Frodo zu sichern oder für den, der dann ausgewählt wird. Das wäre jetzt so meine Idee dazu. Vielleicht habt ihr da eine andere Ansicht.
Ja, also ist ja auch so, dass dieser Rat, auch wenn das da so ein bisschen angedeutet, ja, ihr seid jetzt alle hier, ich habe es euch nicht gerufen, aber ihr seid gekommen oder so in der Art, dass das auch eine Art spontane Zusammensetzung war. Es war halt, waren Zwerge da, waren Elben sowieso und waren Mensch da und Hobbits und die wurden jetzt dann zusammen sicher mit dem Begleitschutz organisieren, aber auch wahrscheinlich um Informationen auszutauschen und allen Beteiligten klarzumachen, um was es geht. Also, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, hier jetzt irgendwie einen kleinen Hobbit wegzuschicken, damit er den Ring vernichtet, sondern dass es eben um das Schicksal der Welt geht und dass das eben alle Beteiligten oder alle, dass wirklich alle Völker beteiligt sind in dem Sinne, dass halt alle schon ihre Erfahrungen gemacht haben mit Sauron und der aktuellen Bedrohung.
Genau, ich lese jetzt gerade auch im Chat, vor allem ließ Elrond die Gefährten ja aktiv keinen Eid schwören, wie sehr gelten dann also die Regeln? die waren ja an keinerlei Verpflichtung gebunden, also hätten sie jederzeit auch sagen können, so ja, nö, dann halt nicht.
Ja.
Okay, vielleicht gehen wir wieder einen Schritt weiter und zwar zu den großen Reichen des ersten Zeitalters und da dann tatsächlich gerne auch wieder auf die Expertise von Christian zurückgreifend. Was gab es da für Justizsysteme und Strafverfolgung? Also wenn wir uns jetzt Gondolin, Doriath und Nargothrond angucken, gab es da irgendwas anderes oder sind wir wieder bei Monarchie und absoluter Entscheidungsgewalt beim obersten Anführer?
Ja, wir sind wieder da. Also in Doriath sieht man es ja dann, wenn Bären kommt, dass dann einfach Thingol entscheiden kann. Ja, hier gut, das ist natürlich auch eine persönliche Sache, aber eben auch im Zusammenhang mit Turin ist es ja auch so, da wird eben Thingols Entscheidung oder ist gefragt. Sie fällt dann, ist dann insofern nicht relevant, weil Turin sich schon verdrückt hat, bevor die Entscheidung gefallen ist. Aber eben die Tatsache, dass Thingol da entscheiden muss, ist genug für Turin zu sagen, ich warte das nicht ab, um mich hier dieser Entscheidung dieses einen Rechtsgebers zu unterwerfen, sondern ich gehe woanders hin, wo ich frei bin, in Anführungszeichen. Und bei den anderen Reichen ist es ähnlich. Man sieht, in Nargothrond kommt es halt dann zumindest kurzfristig zu einer Art Aufstand oder Machtübernahme durch die Söhne Feanors. Aber das ist eben, da sieht man dann halt dann doch, dass die Autokratie in diesen Reichen auch vom Volk getragen wird, dass die es sich eben nicht durchsetzen können, sondern eben dass die Bevölkerung sagt, also wir wollen lieber den Bruder unseres alten Machthabers als irgendwen anders, der hier einfach dazugekommen ist.
Ja, also auch da sind wir wieder bei dem, was sich irgendwie durchzieht, seit wir zu den Menschen übergegangen sind. Gut, wir hätten jetzt noch ein großes Volk, da würde ich aber wieder eine offene Frage draus machen, nämlich die Orks. Da wäre jetzt die Frage wieder an den Chat und an euch alle. Gibt es mehr als körperliche Züchtigung, Folter und Todesstrafe bei den Orks? Oder ist uns da nichts weiter bekannt? Okay, offensichtlich nicht.
Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich wahrscheinlich der mit der wenigsten Ahnung bin. Aber wurden die Orks nicht in Herr der Ringe auch von Saruman in einer gewissen Art und Weise angeführt? Und würde das nicht bedeuten, dass dieser zumindest eine gewisse Machtbefugnis über diese ausüben kann?
Das ist so ein sehr guter Punkt, ja.
Ja, also
die Tatsache, dass sie ihn ja quasi als Herrscher anerkennen, bedeutet ja auch, dass er, jetzt sind wir wieder beim Thema der Autokratie, seine Gesichtspunkte ohne großen Widerstand durchbringen kann. Ich bin mir sicher, Saruman war nicht der freundlichste Zeitgenosse zu dem Zeitpunkt, aber er hat bestimmt mehr als nur Gewalt und körperliche Züchtigung als Option gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage an euch, die ja viel mehr über Saruman wissen, so was zu seiner Persönlichkeit noch passt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Persönlichkeit Teil des dortigen Rechtssystems auch irgendwie geworden ist. Ich würde mich jetzt hier aber sehr weit aus dem Fenster lehnen.
Also ich glaube tatsächlich, zu der Zeit war er so korrumpiert, dass auch da es nur über Gewalt geregelt worden ist, aber vielleicht haben wir da noch eine andere Stimme.
Also klar, also sowohl Saruman als auch Sauron haben Orks angeführt und auch Morgoth früher. Ich könnte mir bei Saruman durchaus auch vorstellen, dass er eben mit Versprechen, dass er eben gesagt hat, also ich sorge dafür, dass ihr eben nicht mehr von den Menschen verfolgt werdet und dass ihr die Herrscherrasse werdet sozusagen. Dass er somit auch zumindest einen Teil der Orks unter seine Kontrolle gebracht hat.
Ja, dann hätten wir jetzt die Orks auch noch kurz abgehakt, sag ich mal. Oder eben auch Uruk-hai. Dann würde ich mal den ersten Block so ein bisschen schließen und zu dem nächsten Block übergehen, den ich da so betitelt habe, bekannte Straftaten oder auch nicht. Und da würde ich gerne bei der Geschichte vom Hobbit und Herrn der Ringe anfangen, also direkt am Anfang. Da ist nämlich ein wirklich spannender Fall, den ich einmal kurz zusammenfasse und Dennis kann uns in den dann gleich vielleicht rechtlich einsortieren. Und zwar haben wir einen rechtskräftigen Besitzer, der offen nach seinem Ring sucht, nämlich Sauron. Das Einzige, was man da machen könnte, ist, es könnte als verbotene Waffentechnik angesehen werden. Dieser wurde durch Isildur gewaltsam entrissen und als Kriegsbeute mitgenommen, ist dann verloren gegangen, gefunden durch Deagol. Deagol wurde ja auch direkt wieder gewaltsam durch Mord entrissen. Smeagol hat ihn jahrhundertelang getragen. Smeagol wurde immer stärker geistig unzurechnungsfähig. Dann mit Betrug und Hinterlist wurde er ihm abgenommen durch Bilbo und zuletzt durch Bilbo vererbt und geschenkt an Frodo und ohne Erlaubnis des Besitzers durch Frodo geplant zu zerstören und dann durch einen Unfall kaputt gegangen. Dennis, dein Rechtsfall jetzt.
Ja, da ist eine Menge passiert. Ja, wir haben ja ganz klar am Anfang den schweren, ich meine, es war ein schwerer Raub an Sauron, als er den abgeschlagen hat durch durch eine schwere körperliche Verletzung. Dann ist jetzt natürlich, ach, ganz wichtig, es geht nicht um den Besitz, es geht um das Eigentum. Das sollten wir nur kurz klarstellen, es geht um das Eigentumsrecht. Der Besitz ist nicht so wichtig. Jedenfalls hat Sauron das Eigentum an dem Ring nicht verloren, weil man darf natürlich auch an hochgefährlichen Dingen Eigentum besitzen und an gestohlenen Sachen ist ein Eigentumserwerb nicht möglich. Das bedeutet, alles, was bis zu diesem Verlust in dem Wasser, in dem Fluss quasi war, blieb Sauron, der rechtskräftige Eigentümer und hätte nach Paragraph 985 BGB diesen dann auch herausklagen können. Wobei da natürlich die Frage ist, ob das Gericht dem zugestimmt hätte, weil das ist ja schon eine doch hochgefährliche Waffe und die vielleicht doch besser eingezogen werden sollte. Aber davon mal ab. Jetzt wird's spannend, als dieser Ring dann für tausende von Jahren in das Wasser oder für tausend Jahre in das Wasser gefallen ist, liegt hier nach Paragraph 984 BGB ein ordinärer Eigentumserwerb von Deagol vor, nämlich aufgrund dieses Schatzfundes. Das ist nämlich so, dass wenn man eine Sache, die so lange verschollen war, dass der eigentliche Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, dann erwirbt man Kraft dieses Eigentum. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass eigentlich keiner wusste, dass dieser Ring Sauron gehört, weil auch Gandalf hat das ja, zumindest wirkt es auf mich so, nicht direkt gemerkt, aber da könntet ihr vielleicht doch was Genaueres zu sagen. Aber für den normalen, objektiven Dritten, sag ich mal, war es nicht erkennbar, dass dieser Ring speziell Sauron gehört und dass dieser überhaupt noch lebt, beziehungsweise dass der Eigentümer des einen Ringes zu ermitteln ist. Das ist zumindest meine Einstellung. Ihr könnt gleich dazu was sagen. Jedenfalls bei Deagol wird es dann auch aufhören, weil Smergol beziehungsweise Gollum hat ihn dann ja getötet und wir wissen ja an und beziehungsweise auch dann weggenommen. Und in dem Moment des Todes ist das Eigentum an dem Ring an seine Erben übergegangen. Und falls Deagol keine Erben hatte, erbt der Staat. Und das heißt, der Staat, zu dem der Gold zugehörig war, ist der Erbe dieses Ringes und damit auf gewisse Art und Weise dann der Eigentümer, der es dann verwalten würde. Und durch die Annahme von Smergol ist eben kein Eigentumserwerb erfolgt. Und das zieht sich dann halt bis zum Ende durch. Genau, das ist meine rechtliche Einschätzung.
Für diese rechtliche Einschätzung, weil ich fand den so spannend, diesen Fall.
Achso, natürlich Totschlag. Achso, ja.
Bitte?
Und natürlich, wir haben noch Totschlag, Körperverletzungen, aber die habe ich jetzt mal weggelassen, weil die sind nicht so spannend wie jetzt der Eigentumserwerb am Ring.
Tod und Mordschlag sind nicht so, Totschlag und Mord sind nicht so interessant wie das Eigentum, ist auch ein schönes Zitat für diese Folge.
Ja.
Aber was mich jetzt interessiert, wenn wir es jetzt nach unserem Recht betrachten, also da vielleicht dann nochmal eine kurze Einschätzung, hätte dann nicht eigentlich irgendwie ein Land, ein Museum diesen Ring aufnehmen müssen, den Diagol da gefunden hat? Gibt es da nicht irgendeine Klausel, dass man Schätze abgeben muss?
Ja, sehr schön, dass du es ansprichst. Ich war mir nicht sicher, ob ich es ansprechen soll. Es nennt sich Schatzregal. Und weil wir hier in Nordrhein-Westfalen sind und wir keines haben, habe ich es jetzt hier für uns auch speziell nicht angewendet. Aber je nach Bundesland ist es tatsächlich so, dass das Eigentum direkt auch an den Staat theoretisch gehen würde und das abgegeben werden müsste. In Nordrhein-Westfalen ist dem nicht so.
Gut zu wissen. Wenn ich immer einen
Allerdings muss man trotzdem was davon abtreten. Man darf, ich meine, nicht alles behalten.
Okay, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand das auch total interessant, das jetzt mal rechtlich zu hören, wie denn da die Sachen sind. Und ja, ich habe auch im Chat gesehen, da sind einige Theorien noch aufgestellt worden. Kann man die Abnahme des Rings nicht als Beschlagnahmung einer gefährlichen Kriegswaffe werten?
Das. Ja, aber irgendwie wollten sie es dann doch alle für sich selber.
Ja. Also wenn Isildur die gleich weggeworfen hätte, dann vielleicht, ja. Aber so geht das doch dubios.
Dann gehen wir zum nächsten Straftat oder auch nicht über. Das Eindringen in Moria durch die Ringgemeinschaft. Meine Idee dazu war jetzt in der Vorbereitung, dass es ja Hausfriedensbruch sein könnte, weil es vermutlich ein Lost Place ist, der in Besitz von Dwalin ist, welcher es nach dem Tod von Balin erbte, sich allerdings nicht darum kümmerte. Dennoch wäre er offizieller Eigentümer dieser Immobilie. Julia, wie schätzt du das ein?
Ja, also ich schätze das tatsächlich genauso wie du ein. Es ist gegen bei uns geltendes Recht verstoßen worden, weil auch diese Lost Places natürlich irgendwem gehören. Und in diesem Fall hätte man natürlich auch irgendwie erstmal vielleicht einen Erben ermitteln müssen, der da das Recht hat, das Hab und Gut zu verwalten. Anders wäre der Fall. Es gibt Lost Places, die tatsächlich öffentlich zugänglich sind. Das ist ganz klar dann aber auch gesetzlich geregelt. Ich befürchte, dass die Ringgemeinschaft sich nicht vorher informiert hat, ob die Minen von Moria da öffentlich zugänglich sind oder noch in irgendeinem Besitz sind. Und deshalb denke ich, dass das schon ein willentlicher Hausfriedensbruch war.
Aber zumindest
würde ich jetzt ein bisschen, das wollte ich auch gerade sagen, dass es eben Gimli davon ausgegangen ist, dass er dann Verwandten besuchen kann, dass er nämlich, dass Balin noch lebt und insofern, dass das noch gar kein Lost Place ist, sondern eben ein Haus seiner Familie, seiner Verwandten und deswegen er aufgrund der Tatsache, dass er halt da nicht irgendwie klingeln kann oder so, sondern einfach reingeht, bis er irgendwen trifft. Und erst in dem Moment, wo er jemanden trifft, stellt er fest, das ist gar nicht mehr das Haus der Familie.
Weiß ich jetzt gerade tatsächlich. Ja, Dennis?
Ich meine mich aber erinnern zu können, dass beim Hausfriedensbruch das ja ein Dauerdelikt ist, sprich, das hält so lange an, wie man sich dort aufhält. Und in dem Moment, in dem sie es dann gemerkt hätten, hätten sie es eigentlich auf direktem Wege verlassen müssen.
viel haben sie dann aber auch nicht anderes gemacht, als den Hand zu verlassen.
Das stimmt. Sogar sehr schnell. Bis auf Gandalf, aber der liegt ein bisschen länger. Allerdings würde ich da noch gerne einen anderen Aspekt ansprechen, nämlich dem öffentlich zugänglichen, denn es stand da ja, also es gab ja ein Tor und dieses Tor öffnet sich ja von alleine, wenn man den richtigen Spruch aufsagt. Und dieser Spruch steht da ja, also eigentlich steht das Wort da ja sogar, was man sagen muss. Das heißt, jeder, der es vorliest, der kommt rein. Und man könnte jetzt sagen, dass man, das war man nicht auf Elfisch oder Elbisch geschrieben, oder Christian? Genau.
Ja. Also es war ein elbisches Wort, aber es war in einer anderen Sprache, ich glaube im Westron verfasst, ich weiß es nicht, das kann vielleicht Christian eher.
Nee, also der Spruch an sich ist schon, ich glaube, Sindarin. Also jedenfalls elbisch.
Jedenfalls, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, man wollte nur Elben reinlassen, aber eigentlich kommt jeder rein, der elbischen Sprache als solche mächtig ist und das vorlesen kann. Das bedeutet, der ursprüngliche Erbauer hatte den Willen nach außen geäußert, dass jeder reinkommen darf, der dieses Wortspiel oder dieses Rätsel löst. Und der Wille des ursprünglichen Erblassers bleibt auch über seinen Tod hinaus bestehen, bis der Erbe dies ändert. Das heißt, er hätte da ein Schild oder so ähnliches drüber machen müssen. Jedenfalls würde ich deswegen behaupten, dass kein erlaubtes Eindringen vorliegt, weil sie eben dieses Worträtsel oder ob man das überhaupt Rätsel nennen kann, gelöst haben. Wie seht ihr das?
Ich finde das super spannend.
Ich glaube, diskutieren.
Ja, ich glaube, da kann man wirklich lange drüber diskutieren, weil es ist ja ein Rätsel, was ja auch davon abhalten soll, wenn man nicht berechtigt ist. So, und dadurch, dass Gandalf irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Zaubersprüche ausprobiert hat, haben sie ja mit Try and Error versucht reinzukommen. Das heißt, es war ja trotzdem ein unerlaubtes Eindringen, weil Gandalf einfach random Worte gedroppt hat.
So. Naja, gut, aber sie haben im Endeffekt haben sie das Rätsel gelöst. Also sie haben, es ist nicht so, dass er zufällig dieses Wort gesagt hat, also so irgendwie im Rahmen, ich mache eine Zahlenschloss in Anführungszeichen, ich lese jetzt hier ein elbisches Wörterbuch vor und in dem, bis das richtige Wort kommt oder so.
Ich hatte tatsächlich noch bei, wo du sagtest, dass Gimli ja tatsächlich eigentlich nur seine, also da schon ausgeht, dass er Verwandte besucht, da hätte ich tatsächlich vielleicht, weiß Dennis da was zu, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt meinen weit entfernten Onkel, den habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört und jetzt gehe ich zu dem aufs Grundstück, finde die Klingel nicht und gehe einfach mal ins Haus, weil das ist ja Verwandtschaft von mir. Wie wäre das rechtlich? Weil ich kann mir eigentlich dann nicht vorstellen, dass man sagt, ja, das ist halt Verwandtschaft, die haben das jetzt irgendwie zu akzeptieren.
Nein, da hast du vollkommen recht. Es geht einzig und allein um das Eigentum, um den Berechtigten. Und wenn der Eigentümer nicht will, dass sein Neffe oder seine Nichte oder wer auch immer sein Grundstück betritt, dann gilt das eben auch gegen die Nichte oder den Neffen. Es ist natürlich davon auszugehen im Regelfall, dass der Neffe das Grundstück betreten darf. Aber wenn vorher beispielsweise ein schlechtes Verhältnis geherrscht hat, könnte man das schon wieder anders sehen.
Ich lese gerade auch wieder eine sehr lustige Sache im Chat. Das Äquivalent zum Tor von Moria ist es, das Passwort an dem Bildschirm zu kleben.
Ja.
Das finde ich sehr lustig und glaube ich auch sehr passend. Vielleicht verlassen wir Moria gedanklich jetzt mal wieder, weil ich glaube, wir werden da keine rechtliche Klärung bekommen, solange keiner klagt. Deswegen vielleicht einmal zu einer eher allgemeinen Sache, die jetzt auch nicht direkt mit dem Recht zu tun hat. Weil bei Tolkien werden Personen oft vor unlösbare Aufgaben gestellt und teilweise damit auch bewusst in den Tod geschickt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Beren und die Geschichte vom Silmaril anschauen uns oder ein paar Zwerge, die allein gegen einen Drachen kämpfen sollen, ein kleiner Trupp von Kavallerie, der in eine von 1000 Menschen besetzte Stadt geschickt wird, von 1000 Orks besetzte Stadt geschickt wird, oder eben auch ein Hobbit, der einen Ring durch die ganze Welt tragen und in einen Vulkan werfen soll. Christian, hinter einigen der Missionen stand auch die tatsächliche Absicht, diese Person in den Tod zu schicken. Insbesondere bei Beren, den Fall hast du eben schon mal erwähnt, ist es eine Form von Selbstjustiz durch Thingol. ja, ist es teilweise bei diesen Sachen kriminelle Energie, die dahinter steckt, oder vielleicht auch einfach sehr viel Naivität, wenn wir jetzt zum Beispiel Gandalf und Frodo betrachten?
Ja gut, das können, ob Gandalf würde es wahrscheinlich anders sehen als Naivität, aber ja, also es ist, die Fälle unterscheiden sich schon untereinander. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Gandalf weder bei den Zwergen noch bei Frodo jetzt sie losgeschickt hat mit dem Ziel, sie umzubringen. Das, während das bei Thingol definitiv der Hintergedanke war, ich bin zwar hier der absolute Herrscher, hätte auch das Recht, die Leute töten zu lassen, aber dummerweise habe ich vorher meiner Tochter versprochen, den bringe ich nicht um, also muss ich mir was anderes überlegen, um ihn dann doch umbringen zu können, und dazu, beziehungsweise er lässt ihm ja sogar noch die Option offen zu sagen, ja, okay, ja, unter diesen Umständen haue ich einfach ab und lass das hier sein und mach mir woanders einen schönen Lebensabend und kümmere mich nicht um diesen Silmaril, aber eben sozusagen die andere Option ist halt, er sollte dabei sterben. Was eben, da würde ich dann im gewissen Sinne schon, ja, kriminelle Energie sehen auf Single-Seiten. Weil Gandalf weiß ich jetzt nicht, ob man sagen will, der ist halt recht optimistisch und sagt halt, die werden es schon schaffen. Bis hat er ja auch nicht, ist nicht unrecht, aber er hat jedenfalls nicht, macht sich ja dann auch unter Umständen Sorgen um die Leute, die er losgeschickt hat, wenn er merkt, das läuft nicht alles so, wie er sich's vorgestellt hat.
Ich wollte diese Fälle halt ganz gerne reinnehmen, eben weil sie sich unterscheiden, aber gleichzeitig auch keine ganz klare strafrechtliche Komponente haben, weil immer die Option ist, es ja auch nicht zu tun. Also es ist ja dann nirgendwo ein tatsächlicher Zwang dahinter. Jetzt würde ich aber noch mal gerne zu einer Sache kommen, wo wir vielleicht tatsächlich einen rechtlichen Aspekt beleuchten könnten. Nämlich der Frage der Zwangsveräußerung, weil eine Person 12 Monate nicht auffindbar ist, so wie es Bilbo und seinem Eigentum ja passiert ist nach seinem Abenteuer. Gibt es Vergleichbares in der Moderne oder in früheren Gesetzgebungen? Ist dir da was bekannt, Dennis?
Das ist also, wenn man solche Verwandten hat. Ja, da gibt es. Das ist sogar in Deutschland geregelt. Das regelt sich das nach dem Verschollenengesetz. Und grundsätzlich ist es so, wenn jemand, ich meine, der unter 80 regelt in Paragraph 3, der unter 80 ist, gilt verschollen nach 10 Jahren und über 80 nach 5 Jahren oder 4 Jahre. Und es geht noch ein bisschen weiter. Es gibt auch so Sonderregeln, beispielsweise in Kriegssituationen, dass ein Jahr nach Ende des Krieges jemand als verschollen gilt, was sich hier durchaus anzusehen ist, dass er sich in so eine Art Kriegsgebiet oder ähnliches begeben hat oder was vergleichbar wäre. Aber oder zumindest in eine lebensgefährliche Situation nach Paragraph 7 verschollenen Gesetzes, wo dann auch so ein Jahr gilt, nachdem diese Situation wohl passiert sein soll. Und jetzt wird's witzig, weil jetzt wird's richtig witzig. Er war 12 Monate weg und das ist ein kleines Dorf, wo er war. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben alle getratscht, dass er auf eine Reise gegangen ist. Es ist wahrscheinlich noch nicht davon auszugehen, dass er in dem ersten Monat gestorben ist, insbesondere weil er auch mit einer größeren Gruppe unterwegs war. Aber ist ja auch egal, selbst wenn es schon nach dem ersten Monat anzunehmen ist, ist nach unserem Recht diese 12 Monate viel zu kurz gegriffen, weil frühestens, jetzt mit Blick beispielsweise auf Lebensgefahr, ein Jahr dann quasi abgegolten sein muss. Und es hätte wahrscheinlich ein bisschen länger sein müssen. Aber selbst wenn dem so wäre, wäre in dem Zeitpunkt, in dem er wiedergekommen ist, diese für Toterklärung aufzuheben. Denn nach dem verschollenen Gesetz ist es jetzt muss ich doch einmal kurz den Paragraphen nachschauen. Ja, da schaut man so selten rein. Genau, nach Paragraph 9 Absatz 1 ist im Fall der Todeserklärung eine gesetzliche Vermutung vorhanden. Und diese Vermutung gilt nicht mehr, wenn der Betroffene auftaucht. So, jetzt haben wir die folgende Situation. Die Erben haben sich höchstwahrscheinlich einen Erbschein oder so bei dem hiesigen, nicht vorhandenen Büttelgericht eingeholt. Und weil alle aber wussten, dass er ja erst seit circa 12 Monaten weg ist, sind die alle nicht gutgläubig, um einen gutgläubigen Eigentumserwerb bei diesem Verkauf zu erzielen. Das heißt, er hat am Ende einen Anspruch darauf, alles Eigentum, was ihm genommen wurde, zurückzugeben. Und da bringt es auch nichts, dass die Erben versucht haben, ihn irgendein Dokument abzuverlangen oder so, weil allein die Tatsache, dass er wieder aufgetaucht ist, diesen Rechtsschein quasi bricht und diese dann am Ende eher viel mehr beweisen müssen, dass er es nicht ist.
Ja, und also, genau das ist ja im Endeffekt auch passiert. Also Bilbo hat ja auch alles wieder zurückbekommen. Aber ich fand es halt interessant und ich finde es auch sehr interessant, dass es immer noch solche Paragraphen gibt. Und genauso interessant fand ich nämlich auch einen Paragraphen, der mir in der Recherche untergekommen ist, den ich gerne auf die Vernichtung des Rings anwenden würde, nämlich unseren Paragraphen 326 im Strafgesetzbuch, der regelt den Umgang mit Abfällen bei Entsorgung in der Umwelt und nach Absatz 2 ist es so lange nicht strafbar, wie es keine schädlichen Wirkungen auf die Umwelt hat. Aber ist ein Vulkanausbruch jetzt nun schädlich für die Umwelt oder nicht? Es ist ja ein Naturereignis, oder? Also weiß nicht, da können wir gerne wieder eine offene Frage auch mit dem Chat draus machen.
Oh. Also ich kann gerne was dazu sagen, aber ich lasse gerne erstmal die anderen.
Ja, ansonsten würde ich auch zum nächsten Thema einfach übergehen, weil diese offenen Fragen sind jetzt darauf ausgelegt, dass entweder was kommt oder nicht und wenn nichts kommt, also, dann würde ich einfach weitergehen.
Also Paragraph 326 ist ja erstmal auf ganz bestimmte Abfälle nur anzuwenden, sprich Gift oder Erreger, die von Menschen oder auf Tieren übertragen werden. Explosionsgefährliche, selbstentzündende oder radioaktive Stoffe, beziehungsweise die halt aufgrund ihrer Art und Weise geeignet sind, Verunreinigungen hervorzurufen oder eben den Bestand von Tieren und Pflanzen zu gefährden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Ring da drunter fällt. Ich meine, der hat ja durchaus schädliche Auswirkungen, aber ob diese konkreten Fälle anzuwenden sind, weil der Paragraph ist da sehr strikt, würde ich jetzt nicht sagen, andererseits handelt sich mal einen magischen Ring und wenn wir schon Magie haben, würde ich den auch darunter fassen, sodass diese Entsorgung an sich erst einmal darunter fällt, dass am Ende eine schwere Folge verursacht wurde, die unter Paragraph 330 StGB fällt, das spielt keine Rolle, dass das niemand vorhergesehen hat. Allerdings, und jetzt wird es besonders witzig, dieser Ring ist ein hochgefährlicher Gegenstand. Hochgefährlich. Wenn Sauron den in die Hände bekommen hat, hätte er wahrscheinlich die ganze Welt versklavt.
Ja.
Jetzt ist es so, das könnte man unter den übergesetzlichen Notstand subsumieren. Das ist ein moralisches
Konstrukt. Ich glaube, also Konstrukt. Ich will dich jetzt gerne unterbrechen, ja? Weil das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen in dieser Folge hier. Okay. Weil dann kommen wir sonst in eine Form von, ich sag mal, fast schon Rechtsvorlesung. Und ich glaube,
das wollen wir natürlich
jetzt das alles ein bisschen.
Also ich würde den Ring schon als eine Art Gift einschätzen. Also da er die Leute zum Geist macht, würde ich das schon in Richtung Gift einschätzen.
Ja, ich glaube, ich würde das auch so einschätzen, dass es schon ein sehr schädliches Material ist. Und dementsprechend fand ich das so lustig in der Recherche, als ich diesen Paragraphen gefunden hatte. Jetzt würde ich zu dem letzten großen Block kommen. Da kümmern wir uns konkret um einen Fall. Deswegen heißt er auch, lasst uns einen Fall untersuchen. Die Tat, Diskriminierung und Rassismus gegen Zwerge und Elben. Die Opfer, alle Zwerge und Elben des dritten Zeitalters und teilweise zweiten Zeitalters. Tatverdächtige, elbische Bevölkerung von Lothlórien und des Waldlandreiches. Und die zwergische Bevölkerung hauptsächlich vom Erebor. Hinweise, die wir haben. Eine begründete Fehde laut Elben, Tötung von ehemaligem Staatsoberhaupt Thingol von Doriath und Plünderung des Staates Doriath. Begründung, Fehde laut Zwergen, möglicherweise Diebstahl von Staatseigentum, das Nauglamir, und fehlende Hilfe bei Überfall auf einen Staat trotz Bündnis, also quasi Smaugs Überfall auf Erebor. Julia, Was sind deine Ideen zu diesem Fall der Diskriminierung und Rassismus, beziehungsweise fast schon ja, Völkerfeindlichkeit?
Ja, klingt ja so ein bisschen wie ein sehr eskalierter Nachbarschaftsstreit zwischen Elben und Zwergen. Da wäre sicherlich spannend zu wissen, ja, dieses ganz typische, wer hat denn angefangen? Ja, also wer war im Prinzip der Schuldige, der angefangen hat, der dann dieses ganze, den ganzen Rattenschwanz nach sich gezogen hat?
Ja, wer war's?
Ich weiß es nicht, wer es war.
Die Grundannahme der Zwergen, dass alles, was sie schmieden, ihnen gehört? Ist das der Anfang?
Ja, ich überlege jetzt gerade beim Nauglamir, wie da das Eigentum des Nauglamir zu dem Zeitpunkt, wo der Silmaril eingesetzt wurde, ist ja auch ein bisschen, also mir zumindest unklar. Weil es ja aus dem Drachenschatz gestohlen oder entnommen wurde, nachdem der Drache getötet wurde. Also insofern nicht unbedingt gestohlen, aber ich überlege doch, das Nauglamir hatten die Zwerge verschenkt. Insofern ist es nicht mehr im Sinne, nicht mehr im Eigentum der Zwerge, wem auch immer es dann zu dem Zeitpunkt gehört.
Also in ihrer Kultur, weil sie denken ja,
ja
dass
ja,
das,
ja.
sie erschaffen haben, dass es ihr Kulturgut und ihr Eigentum ist.
Ja, es ist ja auch immer noch nach ihnen benannt. Insofern ist es, also könnte man auch da sagen, ja, das heißt Zwergenhalsband, also ist es ein Zwergenhalsband. Und, ja. Aber also,
Julia? Ist das den anderen bewusst, dass die Zwerge alles, was sie schmieden, für sich also sagen, dass es dann ihres ist? Ist das bekannt?
Das ist eine gute
eigentlich,
Frage.
Eigentlich ist es jetzt, glaube ich, es ist nicht unbedingt so. Also die Zwerge sind ja durchaus auch Händler und verkaufen ihre Sachen. Also insofern, und das könnten sie ja nicht, wenn alle Leute wüssten, ja, ich kann das zwar jetzt hier kaufen, dieses Schwert, aber wenn irgendein Zwerg vorbeikommt, dann kann er sagen, das ist ein Zwergenschwert, gib's mir wieder her. Also das so... So,
da sind wir wieder bei Besitz und Eigentum, ne?
Ja, das würde so nicht funktionieren. Insofern ist es, ich würde sagen, dieser Anspruch, den die Zwerge auf das Nauglamir erheben, ist schon eher ein Einzelfall, auch ein konstruierter Fall, wo es ihnen ja auch gar nicht eigentlich darum geht, das Nauglamir wiederzubekommen, sondern um den Silmaril, den sie da eingebaut haben, dass sie den haben wollen. Und insofern... Genau.
Dieser Anspruch hat sich ja quasi erst entwickelt, als sie im Prozess des Einbringens des Silmarils waren. Also vorher... wollten sie ja tatsächlich das für Thingol machen, dann haben sie gesehen, oh nee, das ist so schön, jetzt wollen wir es doch wieder behalten. Das war ja eigentlich der Ursprung. Jetzt wäre wieder die Frage, Julia, wer hat jetzt angefangen?
Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass es da, ja, das du kannst es ja halt nicht auf irgendeine rechtliche Grundlage so, ja, wir haben es angefangen, weil wir wollten es verschenken, jetzt finden wir es aber selber so schön. Also, Das wäre ja hier auch was sehr Problematisches, sage ich mal. Also für mich wäre jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt anfertige und mir dann auffällt, oh, das ist viel zu schön zum Verschenken, dann wäre in meinem Verständnis das weiterhin meins. Also würde ich jetzt ganz klar sagen, dann haben die Zwerge halt recht, das ist ihres.
Ja gut, aber...
Der Hintergrund ist halt fragwürdig, ne, ob...
Also wenn ich von der Entwicklung her, von dem, wie Tolkien es geschrieben hat her, würde ich schon sagen, die Zwerge haben angefangen, weil zu dem Zeitpunkt oder als er diese Sache entwickelt hat, waren die Zwerge noch nicht so die Guten. Insofern war das schon. Und also eigentlich war es ja auch so, also wenn, ich weiß eben, wenn das die Zwerge haben wahrscheinlich kein Eigentum mehr am Nauglamir gehabt. Ob Thingol Eigentum daran hatte, weiß ich jetzt nicht.
Wenn überhaupt irgendwie so ein Erbanspruch oder irgendwas in die Richtung gehend. Aber wobei Erbe eigentlich auch nicht, weil es geht ja danach, glaube ich, erst an Beren und Luthien, beziehungsweise Luthien.
Ja, nee, das geht dann erst danach. Dann, also das ist, und vorher war es ja
im Besitz von Finrod.
Ja, im Besitz von Finrod und dann eben also eigentlich auch Finrods Eigentum und das hat wahrscheinlich dann weder Glaurung noch Turins Vater, Hurin, ein Eigentum daran erworben. Und Turin hat es ja dann sozusagen an Thingol verschenkt oder als Belohnung oder als Bezahlung für die Betreuung von Turin gegeben, so mehr sarkastisch. Aber insofern, wenn der kein Eigentum hatte, kann er natürlich das auch schlecht verschenken oder weggeben. Also insofern hat wahrscheinlich Thingol kein Eigentum dran direkt gehabt. Ist jetzt auch keine direkte Verwandtschaft, also insofern auch kein Erbe.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass da gar kein Eigentumsanspruch bestand. Weil, gut, Nargothrond ist untergegangen, weil Glaurung es vernichtet hat und hat das mit als seinen Schatz, also quasi seine Kriegsbeute, quasi an sich gerissen. Und dann verschenkt Hurin es als Bezahlung für die Betreuung seines Kindes. Also, weil er es halt wieder aus dem Drachenschatz rausnimmt.
Wenn ich mich recht entsinne, hat er es gar nicht selber. Es hat Mim hat es rausgenommen und Hurin hat Mim erschlagen und hat es ihm abgenommen. Also er ist noch eine Stufe von noch eine Straftat dazwischen.
Also da ist auch wieder ganz viel Kriminalität, aber vielleicht können wir das einmal in eine ganz kurze Einordnung bringen, Dennis.
Ja, ich konnte leider nicht mehr komplett folgen. Ich habe es versucht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurde dieses Metall irgendwie weiterverarbeitet, oder?
Also das Nauflamir ist eine Halskette, die für Finrod geschmiedet worden ist von den Zwergen.
Okay, sie haben es geschmiedet, das heißt, sie haben es weiterverarbeitet. Durch diesen Schmiedeprozess sind die Zwerge Eigentümer geworden. Selbst wenn irgendwas vereinbart worden wäre, es wäre ein Verstoß gegen das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Die Zwerge bleiben Eigentümer. Es bräuchte einer tatsächlichen Übergabe dieses Objektes an die Elben, damit diese wirklich Eigentümer werden. Solange das nicht der Fall ist, solange nur diese, ich sag mal, Vereinbarung besteht, bleiben die Zwerge Eigentümer dieses neu geschmiedeten Objektes.
Ja gut, aber das sie haben es ja dann an Finrod übergeben, an einen Elben. Also dann
sind die Eigentümer geworden. Wenn also der Wille
Finrod war ein rechtlich komplett korrekter Eigentümer. Also das können wir, glaube ich, festhalten, weil es war eine Auftragsarbeit von Finrod, beziehungsweise die Zwerge haben es für Finrod. Ich weiß es nicht genau, wie es war. Auf jeden Fall, Finrod hat es von den Zwergen bekommen und das ganz offiziell, ja.
Ja.
Aber dann ist es halt nach Thingol irgendwann übergegangen und das war dann kein Eigentum mehr. Also eigentlich müsste es irgendwie in der Erbenverwaltung von Finrod sein. Dementsprechend müsste es eigentlich Galadriel haben.
Wahrscheinlich, ja. Aber also Thingol hatte es dann gehabt und dann hat er eben die Zwerge beauftragt, den Silmaril da einzubauen und hatte sie auch. Zumindest hat er es vor, die zu bezahlen. Ich glaube, er hat sie auch bezahlt, aber. Und dann haben eben die Zwerge gesagt, nee, eigentlich ist das ja noch unser Halsband und wir behalten das jetzt.
Und Thingol war weder Eigentümer vom Nauglamir noch vom Silmaril. Also es waren beide Sachen, die nicht ihm gehörten, die er zu einem zusammen verfügen lassen.
Das stimmt, ja.
Okay, aber da verlieren wir uns jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr in Details. Ich würde sagen, das ist auch wieder ein sehr schwieriger Fall, der nicht letztendlich geklärt werden kann. Außer wir sagen, rein theoretisch hätte es erblich bedingt an Galadriel gehen müssen und der Silmaril hätte zurück an die Erben von Feanor gehen müssen. Das wäre jetzt, wenn wir rein vom Eigentumsrecht ausgehen.
Ja, also das würde ich auch erstmal so sehen, aber die Frage ist natürlich noch beim Silmaril, ob die Valar irgendwie noch einen Anspruch darauf ableiten könnten, dass sie sagen, ja, also Fëanor hat da aufs das Licht verarbeitet, das eigentlich ohne unsere Genehmigung und das darin verarbeitete Licht gehört uns. Das ist ja die Frage, ob durch die Verarbeitung dann Fëanor den Eigentumsanspruch da erworben hat an den Silmaril.
Da würden wir jetzt tatsächlich in eine Idee von göttliches Recht kommen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch in die Gerichtsbarkeit der Valar und Maia eindringen, ich glaube, dann reden wir noch eine halbe Stunde weiter. Können wir gerne machen. Vielleicht können wir mal gucken, es gibt ein klares System tatsächlich, und das ist eins der wenigen, wo halt auch Verhandlungen bekannt sind, nämlich unter den Valar und Maia. Christian, kannst du da was zu sagen?
Also bei den Valar und Maia ist es ja so, dass es eigentlich Mandos sozusagen als ihr Richter bezeichnet wird. Er ist derjenige, der formal Entscheidungen trifft, der das Schicksal bestimmt und allerdings meistens erst nach einer Beratung mit den anderen. Und zum anderen ist es so, dass in sehr vielen Fällen eben es gar nicht unbedingt dann Mandos ist, der das macht, sondern dass Namen.
Der
Manwë die Entscheidung trifft, nachdem er sich mit Eru, dem einen Gott, besprochen hat oder beziehungsweise den Kontakt zu Eru hat und da von Eru dann Eingebungen bekommt, die irgendwie sagen, ja, so soll's laufen oder so soll's nicht laufen. Man hat dann halt die meisten oder die wichtigeren Entscheidungen, die werden eben auf Eru zurückgeführt.
Ja, aber wir haben bei den Valar, und das fand ich jetzt so schön, weil das würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss einmal sagen, das Einzige, wo wir sagen können, da gibt es eine Form von einem klaren Rechtssystem.
Ja.
Unter den Göttern beziehungsweise ihren mitwirkenden göttlichen Kräften, den Maia, ist es das einzige mehr oder weniger festgehaltene, okay, wir haben einen Richter, wir haben Verhandlungen, wir haben jemanden, der tatsächlich berechtigt ist, Recht zu sprechen, und das auch in Beratung mit Valar macht, mit einem anderen Valar. Deswegen fand ich das auch so interessant, das jetzt nochmal zum Ende zu erwähnen, dass eigentlich nur auf der göttlichen Ebene diese tatsächliche, ziemlich klare rechtliche Einordnung betrieben wird. Und jetzt würde ich ganz gerne, weil es beim letzten Mal so gut ankam, ohne irgendwelche Fachfragen einfach zum Spaß eine schnelle Entweder-Oder-Runde mit euch starten. Und zwar würde ich anfangen mit Riegelloch in Michelbinge oder Holzzelle in Edoras. Was wäre euch lieber, Christian?
Holzzelle in Edoras.
Okay. Und Julia?
Schließ mich an, Holzzelle.
Okay.
Ist viel schöner.
Okay. Dann die nächste Frage. Lieber mit Sam und Frodo oder mit Merry und Pippin im Knast sitzen? Julia.
Definitiv Merry und Pippin, könnte ich mir sehr witzig vorstellen. Also für Unterhaltung ist dann, glaube ich, wirklich gut gesorgt.
Dennis?
Ich habe die gleichen Gedanken wie Julia.
Da würde ich mich auch anschließen, ja. Okay.
Gut, dann zur nächsten Gefängniseinrichtung. Lieber Gefängnis in Minas Tirith oder inhaftiert in den Hallen des Waldlandreiches? Dennis?
Ich nehme das Waldlandreich.
Christian?
Da würde ich Minas Tirith.
Und Julia?
Waldlandreich.
Und wir kommen zu der nächsten Inhaftierung. Der Hängekäfig von Dol Guldur oder die Zelle in Minas Morgul? Julia.
Zelle. Alles ist besser als Hängekäfig.
Christian?
Ja, definitiv Zelle.
Und Dennis?
Ich kann mir vorstellen, dass es spaßig ist, da so ein bisschen rumzuspringen. Ich glaube, ich würde den Hängekäfig nehmen, einfach um ein bisschen Beschäftigung noch zu haben.
Ja, dann der nächste Gefängnisinsasse. Lieber mit Faramir oder mit Boromir im Knast? Christian.
Faramir.
Dennis?
Ja, ich denke auch.
Und Julia?
Dann nehme ich mal Boromir.
Okay. Einfach nur, um was anderes zu sagen.
Einfach, weil das bestimmt interessantere Diskussionen werden.
Ja. Dann haben wir die nächste Gefängnisunterbringung, nämlich die Spitze vom Orthanc oder Verlies in Barad-dûr. Dennis.
Ganz klar die Spitze, da habe ich noch Chancen runterzuklettern oder mich oder mich in den Tod zu stürzen, falls ich keinen Bock mehr habe.
Okay, ja. Julia?
Verlies, ich hätte da oben Angst vor Lungenentzündung, das ist bestimmt windig.
Und Christian?
Och, wenn ich die Chance habe, dass mich ein Adler abholt, lieber die Spitze vom Aushang.
Das kann ich verstehen, ja. So, jetzt kommen wir in ganz tiefe Gefilde. Die Hallen von Mandos oder die Leere? Fangen wir mal bei Christian an.
Oh, das ist schon eher eine philosophische Frage. Die Leere. Mhm.
Dennis?
Also ich meine ja, dass die Hallen von Mandos ja mit den Elben zu tun haben, wo die Seelen der Elben hingehen. Ist das richtig?
Genau.
Ja.
Ich bin zwar kein Elb, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort schöner ist, als bei dir in der Leere zu sein.
Okay. Julia?
Ja, schließ mich an, Hallen von Mandos.
Okay, jetzt die letzten Insassen, mit denen man sich eine Zelle teilen müsste. Entweder Saruman oder Denethor. Julia.
Denethor, wenn sie mir versprechen, dass es niemals Tomaten als Essen geben wird.
Okay, ist eine berechtigte Bedingung, Dennis?
Ich setze viel auf Saruman. Ich habe die Hoffnung, dass er ausbricht und ich mitkommen kann.
Christian?
Ja, ich würde auch Saruman nehmen. Mhm.
Ja, super. Das war die Entweder-Oder-Runde zum Ende. Ich versuche das jetzt in jede Folge irgendwie zu integrieren. Ich kann es nicht versprechen, dass ich für jedes Thema so ein Entweder-Oder finde. Allerdings würde ich jetzt jedem von euch noch eine Möglichkeit geben, ein Schlusswort zu sagen. Und da würde ich gerne mit Julia anfangen. Ein Schlussstatement gerne von dir.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich konnte jetzt nicht so viel Fachwissen einbringen, aber war trotzdem mega lustig und spaßig mit euch. Und bei Wissenslücken hatten wir ja Christian, der da gut aushelfen konnte.
Ja, super, dankeschön. Dann ein Abschlussstatement von dir, Dennis.
Ja, ich kann mich Ihnen anschließen. Es war eine tolle Erfahrung, hier zu sein mit tollen Leuten. Und es hat auch einfach Spaß gemacht, mit euch zusammen zu lachen und diese doch recht witzigen Szenarien einfach mal auf eine andere Sicht zu überprüfen.
Vielen Dank. Und Christian, noch von dir letzte Worte für diese Show.
Ja, ich fand es auch wieder eine sehr schöne Show. Und wir haben auch alle was gelernt, denke ich. Und zeigt auch mal wieder, dass man aus Tolkien jede Menge unterschiedlichste Sachen rausholen kann. Auch wenn es jetzt nicht unterschiedlichste Rechtssysteme sind. aber sich mit den unterschiedlichsten Sachen beschäftigen kann. Also insofern auch immer, lest mehr Tolkien.
Immer eine gute Aufforderung. In der nächsten Folge werden wir über wilde Theorien sprechen. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und damit sind wir jetzt natürlich am Ende der Talkshow angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken und natürlich auch bei euch Zuschauern. Nochmal der Hinweis auch, wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr auch allgemein mögt, was wir machen, klickt gerne unten auf dieses kleine Herz am Bildschirmrand. Euch kostet es nichts und uns hilft es, das hier weiterzumachen. Wir sind für heute raus euch eine Tolkien-eske Zeit und immer kritisch fragen.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.